Die Beeinflussbarkeit von Kindern, natürlich ist die gegeben. Also gerade Kinder und Jugendliche lassen sich natürlich gerne Orientierung geben von ihren Bezugspersonen. Und das ist was, womit man aufpassen muss. Für mich war Bildung halt selber so ein Mittel zur Emanzipation. Ich komme aus einer sehr konservativen Familie. Und ich finde, Bildung soll etwas sein, das sich Personen so gut wie sie können, selbst aneignen mit der Unterstützung, die sie brauchen, um dann selbst Schlüsse daraus zu ziehen. Weil ich möchte, dass Kinder zu mündigen Erwachsenen werden.
Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz.
Heute reden wir über Bildung. Wir reden über das Lehren. Wir reden über Politik. Wir reden über Aktivismus. Und wir reden über Indoktrination und die Gefahr und die Angst vor Indoktrination. Und darüber rede ich mit Lisa Pöttinger. Hallo Lisa.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Kurz ein paar Infos zu dir. Du bist 28, 29 Jahre alt ungefähr, ne? 96 geboren, in Bayern. Du hast Lehramt studiert. Wikipedia sagt, die Kombination aus Englisch, Schulpsychologie, Ethik, Deutsch als Zweitsprache und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das klingt nach einer Menge.
Und Environmental Studies, das steht nicht auf Wikipedia.
Environmental Studies, das ist viel. Da kommt einiges zusammen. Wie lange hast du denn dann da gemacht? 20 Semester?
Nee, aber 7 Jahre, also schon sehr lange.
Oh ja, das ist beachtlich. Und worin ist dann der Abschluss letztendlich jetzt? Also was hast du, ein Bachelor, ein Master? Worin?
Nee, das ist Staatsexamen. Also Ich habe in den ganzen Lehramtsfächern Staatsexamen und eben in Pädagogik auch. Und Environmental Studies war so ein Zertifikatsstudium und Bildung für nachhaltige Entwicklung auch.
Okay, und du hast also diese Staatsexamen gemacht und bist praktisch jetzt so an sich bereit, in den Lehrerberuf einzusteigen.
Genau, also was als zweites kommt, ist das Referendariat, das nennt man auch Vorbereitungsdienst und das ist sozusagen die, neben den Praktika, die man davor schon hatte, die praktische Ausbildungsphase. Und ohne der hat man auch nicht, also hat man nicht mal eine Berufsbezeichnung. Das heißt, ich habe jetzt 7 Jahre studiert und ja, jetzt geht's nicht weiter.
Woran das liegt, können wir ja mal sagen. Du wolltest eigentlich dein Referendariat antreten, dieses Jahr im Februar. Und dann hat aber das Bayerische Kultusministerium gesagt, nö, darfst du nicht. Warum?
Also ich sage dazu auch Berufsverbot, weil ja der Freistaat bzw. die Bundesländer jeweils das Ausbildungsmonopol haben, was das Referendariat angeht und ich sozusagen das dadurch einfach nirgendwo anders machen kann und auch quasi sehr, sehr, sehr erschwerte Bedingungen habe, irgendwo anders als Lehrkraft, die dann eben nicht voll ausgebildet ist, überhaupt in diesen Beruf zu kommen. Man braucht dann auch noch eine Lehrerlaubnis von der Regierung und so. Also da läppert sich einiges zusammen. Und der Grund dafür ist zum einen, dass ich im antikapitalistischen Klimatreffen in München organisiert bin, das vom Geheimdienst, so nennen wir den Verfassungsschutz, der schützt nämlich gar nicht die Verfassung, weil wir von denen als linksextremistisch eingestuft sind. Es stehen so Sachen drin wie, sie hat Profitmaximierung gesagt und das ist kommunistische Terminologie, wo sich eigentlich jeder Wirtschaftswissenschaftler schlapplachen wird darüber. Dann gibt es noch 2 Strafverfahren gegen mich, das ist vielleicht ein bisschen was Konkreteres, aber also es gibt auch so eine Rechtsprechung, dass man erstmal zu einem Jahr verurteilt sein muss, damit das dann wirklich ein Ausschlussgrund sein darf. Dann so Sachen wie, sie hat System Change, not Climate Change gesagt, was ja ungefähr die Bund Naturschutzjugend auch sagt, der man jetzt wahrscheinlich nicht die linksextremistische Haltung unterstellen würde. Genau, ich bezeichne mich als Marxistin, das passt Ihnen auch nicht. Und Sie sagen quasi, aufgrund all dieser Sachen, weil ich gegen den Kapitalismus bin, bin ich Antidemokratin. Was schon auch sehr lustig ist, weil der Kapitalismus in der Verfassung gar nicht drin steht.
Das ist durchaus interessant, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Das ist jetzt interessant, was sind das für Strafverfahren, die da gegen dich bestehen? Hängt das mit deiner aktivistischen Arbeit zusammen?
Ja, genau. Also in einem bin ich verurteilt worden, das war zu dem Zeitpunkt aber noch nicht so. Da geht es um ein abgerissenes AfD-Plakat, also es ist nicht nur irgendein AfD-Wahlplakat, sondern das, also die ja schon eklig genug meistens sind, sondern es ist wirklich ein besonders widerliches AfD-Plakat, wo Transmenschen mit KinderschänderInnen gleichgesetzt werden und quasi ja so ein bisschen, ne, zum Angriff freigegeben werden. Und da habe ich 3 Stück abgerissen. Das ist ein Sachschaden von 3 €. Ich muss dafür jetzt 600 € Strafe zahlen und habe 20 Tagessätze bekommen. Was ja aber also ein Strafmaß ist, das überhaupt nicht relevant ist für meine Lehrtätigkeit, beziehungsweise vor allem für die Ausbildung. Und das andere, da geht es um Angriff und Widerstand gegen Polizeibeamte in Lützerath. Wir sehen da aber noch sehr, also ich darf da laut meinen AnwältInnen nicht so viel dazu sagen, weil das Verfahren noch nicht stattgefunden hat. Das hätte eigentlich vor genau einer Woche stattfinden sollen, ist aber verschoben worden auf Frühjahr 2026. Das ist dann 3 Jahre her, also so wichtig kann es ihnen gar nicht sein. Da ist noch alles offen. Das könnte auch ein Freispruch werden, das könnte eine Einstellung werden oder eine Verurteilung von einem Teil des Ganzen. Das ist noch sehr offen. Ja, mehr darf ich dazu leider nicht sagen, obwohl ich gerne was dazu sagen würde.
Diese Lützerath-Besetzung ist ganz interessant. Die habe ich mir auch nochmal im Zuge unseres Gesprächs ein bisschen in Erinnerung gerufen. Auch da gab es ja schon so dieses Thema. Da wurden ja teilweise Gottesdienste auch durch die Polizei aufgelöst, weil die gesagt haben, das ist eine politische Aktion, wenn die beim Gottesdienst sagen, wir finden es irgendwie doof, dass unser Dorf hier abgerissen wird und wir alle umgesiedelt werden sollen. Also das ist ein interessantes Thema. Gerade beim Freistaat Bayern ist es ja auch so, dass man da durchaus die Frage stellen kann, inwieweit hat man da, also hat so ein Freistaat da überhaupt, können die sich die Chuzpe leisten, eine gewisse Beeinflussung zu monieren? Denn gerade der Freistaat Bayern ist ja sehr in einigen Punkten rigoros, wenn ich jetzt an
Sprachverbote, man darf nicht mehr gendern.
Ja, Sprachverbote, sie sind eine Sprachpolizei, dann diese Kruzifix-Regelung, die es zumindest mal gab.
Ja,
also wie geht das zusammen? Da wird ja das Thema Bildung sehr politisiert und es wird aber die Beeinflussung nur aus einer Richtung gefürchtet, während sie aus der anderen, also eine gewisse, sagen wir jetzt mal, religiöse Indoktrination, ja offenbar durchaus erwünscht ist. Wie geht das zusammen?
Also ich glaube, das Ding an Konservativen, aber gerade auch eben an der bayerischen konservativen Regierung ist, dass sie den Freiheitsbegriff nehmen und komplett entfremden. Also ihnen geht es überhaupt nicht um Freiheit, sondern ihnen geht es darum, Freiheit so zu definieren, wie sie Politik richtig verstehen. Und das ist dann, also ne, man weiß ja, dass Bayern einer der autoritärsten Bundesländer überhaupt ist. Freistaat heißt das nur so, weil Kurt Eisner den Freistaat ausgerufen hat, ne, ein Kommunist. Und na, wir haben eins der repressivsten Polizeigesetze. Wir haben irgendwie hier die Präventivhaft für KlimaaktivistInnen gehabt. Hier werden regelmäßig irgendwelche Demonstrationen verboten. Man hat das Genderverbot und was alles irgendwie als Freiheit definiert wird. Also die sagen quasi, das Genderverbot ist Freiheit, weil irgendwer irgendwen zum Gendern zwingen würde. Was halt einfach eine totale Verdrehung der Tatsachen ist. Und so wird hier halt Politik gemacht. Und so würde ich auch mein Berufsverbot sehen. Also, ne, es gibt zum Beispiel auch so ein paar Sachverhalte in der letzten Zeit, die mich total auf die Palme bringen. Also in Bamberg zum Beispiel darf jetzt ein Nazi, der bei der Identitären Bewegung organisiert ist, sein Rechtsreferendariat antreten und der könnte auch Richter werden. Also mein Bullshit-Bingo wäre komplett, wenn der am Schluss über meinen Fall urteilen würde. Das ist sehr unwahrscheinlich.
Beschwör's nicht herauf.
Ja, es ist sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, dafür ist er noch zu sehr am Anfang seiner Karriere. Aber also der ist bei der Identitären Bewegung. Die wollen halt, ne, die Gesellschaft säubern. So. Oder vor kurzem gab es ein Urteil von einem Feuerwehrmann, der eine Freundin vergewaltigt hat und der wurde zu einer ganz geringen Bewährungsstrafe verurteilt, weil man wollte ja nicht, dass sein Beamtenstatus irgendwie in Frage gestellt wird dadurch. Und solche Sachen. Also natürlich ist das alles politisch.
Du hast gerade gesagt, dass das offen antikapitalistische Klimatreffen München, wo du teilgenommen hast, aber auch zum Beispiel Smash IAA, da geht es um die internationale Automobilausstellung, dass das
ich
teilweise.
Ich weiß nicht, warum ich bei Smash IAA gelandet bin.
stimmt das gar nicht?
Also klar, ich war mal auf einer Demo und ich habe da auch mal ein Megafon gehalten, aber. Also ich weiß nicht, wo das herkommt. So, also wenn ich jetzt auf jeder Demo, wo ich mal ein Megafon gehalten habe, Mitglied von der Orga bin, dann, Also ich weiß, dass das da mit drinnen steht, aber ich weiß nicht, wo sie es herhaben.
Okay, das ist dann wahrscheinlich sowas wie die Antifa, Mitglied bei der Antifa, Antifa GmbH oder so. Wo man sich auch fragt, was ist das? So, ist das ein Verein? Kann ich da hingehen? Kann ich mich da, kann ich, kriege ich da einen Mitgliederausweis und irgendwie Rabatte und, in irgendwelchen Online-Stores? Ja, natürlich. Das ist, boah, wenn das mal, ja, ich warte seit Jahren. Egal, also die werden ja vom Verfassungsschutz beobachtet, teilweise, also wie du gesagt hast, extremistisch eingestuft. Der Verfassungsschutz ist ja ein interessantes Ding, sowohl auf Länderebene als auch auf Bundesebene. Und die Kritik daran ist ja jetzt zuletzt auch in einem anderen Kontext, aber zum Beispiel auch bei diesem AfD-Verbotsthema ein bisschen laut geworden, wo es immer heißt, so ja, der Verfassungsschutz als Gremium ist insofern auch durchaus nicht fragwürdig, aber zumindest erstmal interessant ist, dass er ja weisungsgebunden agiert. Es wird oft dann gesagt, der Verfassungsschutz ist eine politische, ist ein politisches Instrument. Würdest du dem zustimmen?
Auf jeden Fall. Also da gibt es so ein paar verschiedene Sachen, wie zum Beispiel der Verfassungsschutz an den NSU-Morden irgendwie mit verwickelt war. Also da sind ja, ich glaube, Hunderttausende an Euros sind in diesen NSU reingeflossen. Durch irgendwelche V-Männer und das NPD-Verbot konnte in der ersten Versuchsrunde nicht durchgeführt werden, weil man nicht wusste, wie viele von den NPD-Land sind tatsächlich irgendwelche Nazis und wie viele sind vom Staat oder ist das die Schnittmenge? deswegen konnte, also ne, die NPD war vor der AfD sozusagen die rechtsextremistische Partei. Dann so Sachen wie irgendwie, als es dann darum ging, langsam mal doch die AfD in Verdacht zu nehmen. Also ne, die AfD kam im Verfassungsschutzbericht am Anfang immer nur vor, wenn es darum ging, zu argumentieren, dass LinksextremistInnen irgendwie rabiat gegen ihre GegnerInnen vorgehen würden und um quasi den Linksextremismus zu erklären. Hm. Selbst aufgetaucht als Teil des Rechtsextremismus ist sie dann erst ein paar Jahre später. Und in diesem Zuge, die AfD als Verdachtsfall einzustufen, wurden dann so ein paar Argumente gebracht und dann hat Seehofer, der hier in Bayern eben mal Ministerpräsident war, drüber geguckt und hat gesagt, halt, stopp, sowas sage ich doch auch, das müsst ihr alles wieder rausnehmen und dann wurde das tatsächlich verändert. Also ja, das ist ein politisches Gebilde und dieses politische Gebilde ist auf dem rechten Auge mehr als blind. Man könnte sogar sagen, rechte Strukturen mit aufgebaut, eben durch diese Gelder, die durch irgendwelche V-Personen in diese Strukturen reinfließen und es gibt dann auch so, na, also zum Beispiel Ronan Steinke, den ein sehr bekannter SZ-Journalist, der in seinem Buch das auch alles darlegt und der quasi auch dazu sagt, man sollte den Verfassungsschutz auflösen.
Wovor haben die denn jetzt konkret Angst bei dir? Haben die, also was ist deren konkrete Sorge? Warum bist du als Lehrerin eine Gefahr?
Ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht die Denkweise. Also ja, sicher, man kann das bei Lehrkräften vielleicht besser irgendwie argumentieren, weil alle ja irgendwie Sorge um ihre Kinder haben, ist ja auch richtig so. Aber ich glaube, das ist gar nicht der Grund. Ich glaube, der Grund, warum es mich getroffen hat, ist, dass ich in der Münchner Bewegung sehr tief verbunden und vernetzt bin und dadurch eigentlich die gesamte Bewegung auch so ein bisschen getroffen wird. Also ne, ich habe in den letzten Jahren immer wieder mal so repräsentierende Rollen auch eingenommen. Das heißt, ich werde nicht als Lisa Pöttinger angegriffen, sondern ich werde so ein bisschen als Repräsentantin dieser Bewegung angegriffen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir jetzt kollektiv eben was organisieren und solidarisch miteinander sind und auch uns kollektiv zur Wehr setzen, um eben auch zu zeigen, so ja, getroffen hat seine Gemeinde, sind wir alle, das ist ja immer so der Spruch, den man sagt, aber ich glaube, der ist sehr zutreffend auch, weil es eben auch andere abschrecken soll, zum Klimatreffen zu kommen, es soll andere abschrecken, beim Klimatreffen weiterhin engagiert zu sein oder vielleicht auch in öffentliche Jobs zu gehen, Menschen irgendwie davon abhalten, politisch aktiv zu werden. Es gab sogar auch so Sachen wie alte Schulfreunde von mir, die irgendwie auch Lehrkräfte geworden sind oder werden wollten, die sich nicht getraut haben, die Soli-Erklärung zu unterschreiben, weil sie Angst hatten, dass sie nicht in den Job können. Also ja, Repression wirkt und Repression zielt nicht immer nur auf eine Person ab oder irgendwie um eine Person an irgendwas zu verhindern, sondern ist immer auch an eine Bewegung gerichtet.
Jetzt ist es ja gerade so, dass das international so ein Ding zu sein scheint, was gerade wieder passiert. Es gibt diese neue Welle eines Konservatismus, der sich auch zum Beispiel an den Schulen niederschlägt. Wir sehen das in den USA, wo wahnsinnig viele Bücher aus den Schulbibliotheken verbannt werden. Wir lesen da diese Forderung, dass über gewisse zum Beispiel Themen im Bereich der Sexualaufklärung nicht mehr in den Schulen gesprochen werden soll. Gerade das ist ja vielleicht auch durchaus mit Recht ein sehr sensibles Thema. Aber es gibt gerade so eine neue Welle von so einer Panik, die mich so ein bisschen erinnert an so die Zeit der 80er, 90er Satanic Panic. Das schwappt auch so langsam über. Man sieht das jetzt zum Beispiel auch beim CSD in Berlin, der sich dieses Jahr deutlich verkleinern muss, weil viele internationale Firmen ihre Unterstützung rausgezogen haben aufgrund der Bestimmungen von Donald Trump und aufgrund der Äußerung von Donald Trump. Was passiert da gerade und wie wahr ist das tatsächlich? Du hast Schulpsychologie studiert. Also wie verhält sich das denn mit der Beeinflussbarkeit von Schulkindern?
Okay, für mich sind das wieder zwei Sachen irgendwie.
Lass dir Zeit, wir haben die.
ich glaube, so dieser Rechtsruck, den du da angesprochen hast, ist einfach eine Reaktion auf die kapitalistischen Krisen, die halt im Kapitalismus nicht gelöst werden können. Also ne, mein Steckenpferd ist natürlich die Klimakrise, ich bin Klimaaktivistin. Da mal ganz vereinfacht gesagt, ein Planet, der physische Grenzen hat, kann nicht ein ewiges Wachstum, das nie endet, vertragen. Und das ist aber dem Kapitalismus innewohnend. Kapitalismus ohne Wachstum ist nicht Kapitalismus. Und deswegen sind das Sachen, die in diesem System nicht gelöst werden können. Das kann man auch auf andere Krisen übertragen. Da kann ich es dir nur nicht so easy sagen. und anstatt eben diese Probleme zu lösen, weil er es nicht kann, müssen Regierungen im Kapitalismus auf autoritäre Werkzeuge zurückgreifen, indem sie eben Dinge einschränken, indem sie sozusagen Protest gleich von Anfang an präventiv schon niedrig halten und wenn sie dann passieren, eben richtig rabiat eingreifen. Das sieht man ja in den USA gerade extrem, ne? Aber auch hier würde ich sagen, die Palästina-Proteste werden ja auch wirklich zerschlagen. Und das, was ich als anderes Thema sehe, die Beeinflussbarkeit von Kindern, natürlich ist die gegeben. Also gerade irgendwie Kinder und Jugendliche, die sich vielleicht mit einer Bezugsperson identifizieren, sind auf jeden Fall aufnahmefähig oder wie sagt man dann auf Deutsch? Also lassen sich natürlich gerne auch irgendwie Orientierung geben von ihren Bezugspersonen. Und das ist was, womit man aufpassen muss, aber und auch Jugendliche, ne, gerade wenn die so eine Identitätskrise haben und so, dann ist das auf jeden Fall eine sensible, beeinflussbare Phase. Was aber ja bei der Frage so ein bisschen mitschwingt oder was zumindest bei dem Berufsverbot mitschwingt, beziehungsweise teilweise auch explizit so drin steht, ist ja, dass mein Bildungsverständnis eines wäre, das indoktrinierend ist. Ein Bildungsverständnis, das sagt, okay, ich möchte jetzt irgendwie hunderte KommunistInnen-Kinder großziehen und die dann in die Revolution führen. Aber für mich war Bildung halt selber so ein bisschen so ein Mittel zur Emanzipation. Ich komme aus einer sehr konservativen Familie und für mich war Bildung der Zugang zu einfach anderen Narrativen, anderen Ideen. Und auch ne, Informationen, die halt einfach dieses konservative Weltbild für mich einfach nicht stützen konnte. Und ich finde, Bildung sollte halt einfach etwas sein, dass sich Personen so gut wie sie können selbst aneignen mit der Unterstützung, die sie brauchen, um dann selbst Schlüsse daraus zu ziehen. Weil ich möchte, dass Kinder zu mündigen Erwachsenen werden. Und nicht zu irgendwelchen, weder zu Systemsoldaten noch zu kommunistischen Soldaten, also weißt du? Mhm. Und das finde ich halt irgendwie so ein bisschen krass, dass da immer diese Unterstellung mitschwingt. Also das hätte man ja, glaube ich, auch in den letzten 7 Jahren in meinem Studium gemerkt. Tatsächlich habe ich aber super viel Unterstützung von ehemaligen Dozierenden. Ja, und mal ganz abgesehen davon, also ne, selbst wenn ich das wollen würde, dann müsste man doch dieselben harten Regeln auch an andere Lehrkräfte anlegen. Ne? Also warum sollte dann irgendwelche SPD-Lehrkräfte, warum dürfen die quasi Kinder indoktrinieren? Also man müsste ja dann sozusagen allen, die eine Meinung haben, unterstellen, dass sie, wenn sie im Lehramt oder in der offenen Jugendarbeit oder wo auch immer arbeiten, dass sie diese Kinder und Jugendlichen indoktrinieren wollen. Und dann müsste man ja aber quasi davon ableiten, welche Indoktrination okay ist und welche nicht. Und also das ist halt einfach wild. Ja.
Aber für welche Altersgruppen bist du? Man kann ja Lehramt, es gibt einmal das Grundschul- und das, glaube ich, das weiterführende oder Gymnasiallehramt.
Genau, ich habe gymnasiales Richtung? Lehramt studiert.
Ja, also da trifft man also auch schon auf Gymnasium. Ich weiß nicht, wie das in Bayern ist, das geht in Berlin los, entweder ab der 5. oder ab der 7. Klasse. Das bedeutet, man hat es dann da mit Kindern zu tun, die sind schon so 11 bis 13 ungefähr. Also schon auch mal so ein bisschen entwickelter, wenn natürlich auch noch nicht, sind natürlich keine Erwachsenen, ne? Das sind auch keine kleinen Erwachsenen. Aber man hat schon mal mit einem Charakter zu tun, der schon mal so ein bisschen eine gewisse Formung erhalten hat. Also wir reden hier jetzt auch nicht von so 6-Jährigen, die das erste Mal irgendwie lesen lernen.
Ja, aber ich meine, ne, ich arbeite auch mit Kindergartenkindern, ich bin ja auch Kinderpflegerin. Und das ist aber trotzdem, also das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, dass die selber denken können, dass sie ihre eigenen Grenzen kommunizieren können. Und natürlich gibt es sowas, so wie das ja auch staatlich festgelegt ist, wie Demokratieerziehung, Menschenrechtserziehung, Friedenserziehung, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also ich habe Bildung für nachhaltige Entwicklung schon auch studiert, um für mich zu lernen, wo sind sozusagen die Grenzen dessen, was in der Schule okay ist und was nicht, um diesen Fehler nicht zu machen, dass ich da irgendwie zu weit gehe.
Du hast es gerade schon selber angesprochen, ne? Also du kommst aus Murnau am Staffelsee in Bayern.
Ja.
Und bist aber, wie du selbst gesagt hast, eine Marxistin geworden. Wie fand deine Politisierung statt? Weil wenn ich jetzt an Bayern denke und an so gerade so eine Jugend in Bayern, dann kann ich mir vorstellen, da ist einer so der Hauptangelpunkte für viele Leute wahrscheinlich eher sowas wie die JU.
Also ich bin sehr gerne auf dem Land aufgewachsen. Ich konnte mir früher gar nicht vorstellen, irgendwie mal in der Stadt zu leben. Und ich war dort auch in der Kinder- und Jugendvertretung. Und ich glaube, was mich zu einer Bauchlinken gemacht hat, ist so das Aufwachsen in einer Familie, die auf der einen Seite sehr viel Reichtum hat und auf der anderen Seite sehr viel Armut. Und ich will darauf gar nicht weiter eingehen, weil ich versuche, meine Familie eigentlich rauszulassen, so gut wie es geht. Ist aber, glaube ich, wichtig, um zu verstehen, wo ich herkomme. Und 2015, als dann eben die humanitäre Krise losging, das hat mich wahnsinnig politisiert. Also ich war davor schon so ein bisschen so ein Öko irgendwie, so ne, vegetarisch und die Tiere. Und irgendwie fand es in der Schule immer total blöd, wenn was ungerecht war. Und habe das auch gerne verlautbart zum Leid meiner Lehrkräfte. Aber so richtig politisch war ich eigentlich noch nicht. Und als dann eben so viele Geflüchtete kamen und ein Teil von meiner Familie ist selbst auch geflüchtet und der andere Teil von Geflüchtete doof. Und als dann quasi so diese Hetze losging, was eben auf dem Land im konservativen Bayern schon deutlich spürbar war, das hat mich total wütend gemacht und auch traurig. Und ich meine, ich habe halt so ein bisschen verfolgt, was damals so in Syrien los war. Und das hat mir wahnsinnigen Weltschmerz eigentlich gemacht. Und da habe ich mich dann so ein bisschen schon so engagiert, so in der Geflüchtetenhilfe und habe irgendwie so beim Deutschlernen geholfen und halt so, ne, so dieses ehrenamtliche Arbeiten, sage ich mal. Ich war nach dem Abi reisen, dort habe ich dann in Montreal so eine politische Gruppe kennengelernt, eigentlich so eine Rentnerinnengruppe, die sich halt so mit Ökologie und irgendwie Stadtlebensmittelsicherheit und sowas auseinandergesetzt haben. Ja, und habe mich irgendwie immer weiter mit Politik auseinandergesetzt. Und Montreal war natürlich so wirklich das Kontrastprogramm zu Murnau, weil das eine sehr kosmopolitische Stadt ist einfach. Und ich da sehr viele progressive Menschen kennengelernt habe. Genau, und dann war ich eben in München und war erstmal nicht engagiert, ich war in so einer Deutschklasse in der Schule mit Geflüchteten und habe da auch wieder beim Lernen geholfen. Und war irgendwie so wahnsinnig verzweifelt, ehrlich gesagt, was diese Welt angeht. Und dann kam Fridays for Future. Und die haben mir so einen richtigen Ruck gegeben. Also auch sehr viel Hoffnung, aber auch so einen Ruck. Weil ich mir dachte, hey, wenn Kinder das können, dann kann ich mit, ich glaube, ich war da so 23, auch aktiv werden und mich auch engagieren. Und ich meine, ich habe mich für FFF zu alt gefühlt und bin dann zu Extinction Rebellion gegangen. Und dann kam die IAA, die Internationale Automobilausstellung, nach München, wodurch ich Kontakt mit dem Klimatreffen hatte, und die konnten mir viel besser erklären, was mit mir passiert, weil auf einmal sind Zivis auf Demos zu mir gekommen und haben gemeint, na Frau Pöttinger, wie läuft denn Ihr Lehramt, wenn Sie immer auf so Demos unterwegs sind? Und so, ich hatte eine Gefährderansprache an meiner Wohnungstür und solche Sachen, also Dinge, die mir wahnsinnige Angst eingejagt haben.
Was hattest du dir denn da zu Schulden kommen lassen, dass du eine Gefährderansprache gekriegt hast?
dazu muss man sich nichts zu Schulden kommen lassen. Also es war eine Aktion von Extinction Rebellion angekündigt und weil ich Pressesprecherin zu der Zeit war, sind sie halt zu mir gekommen und haben gesagt, sie sind gefährlich, sie dürfen das nicht machen, das kann Konsequenzen haben. Und auf der IAA hatte ich gleich eine zweite Gefährdeansprache und da war mein großes zu Schulden kommen, dass ich Sticker in meinem Rucksack hatte, in der Nähe von der IAA. Dafür bin ich 1,5 Stunden festgehalten worden, ne? Also in der Gefangenensammelstelle.
Du hast den auch nicht irgendwo rangepappt, du hattest den dabei.
In meinem Rucksack, ja. Und das hat mich, also mir hat das totale Angst gemacht und auch so ein Kontrolllosigkeitsgefühl gegeben. Und das Klimatreffen konnte mir halt einfach dafür plausible Erklärungen liefern. Und so bin ich dann quasi nochmal ein bisschen mehr mit linker Theorie auch in Berührung gekommen, die mich überzeugt hat.
Das ist aber schön, das ist auch eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Eine Geschichte mit Kanada, das finde ich sympathisch. Ich war in Cornwall, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist in Ontario, relativ nah an der Grenze zu den Vereinigten Staaten. Da habe ich ein Jahr, war ich nach dem mittleren Schulabschluss eine Weile lang unterwegs. War auch eine sehr spannende Zeit. Du hast gerade gesagt, du hast dich immer auch sehr eingebracht, wenn du Ungerechtigkeit erlebt hast oder etwas ungerecht empfunden hast, zum Leidwesen deiner Lehrer. Wie hast du denn deine Lehrer wahrgenommen in der Schulzeit? Oder anders gesagt, warum wolltest du Lehrerin werden? Wolltest du es besser machen als die?
Ganz unterschiedlich. Also ich hatte Lehrkräfte, die fand ich total blöd und ich hatte grandiose Lehrkräfte. Also wirklich so halt durch die Bank alles, was man sich vorstellen konnte. Ich hatte mal einen Lehrer, der wirklich anrüchige Sprüche gegenüber Mädchen gemacht hat und Kreide auf den Boden geworfen hat, damit er ihnen auf den Hintern gucken kann, wodurch ich dann quasi im Direktoratsbüro landete mit einer Petition aus der Klasse gegen diesen Lehrer und bis auf eine andere Person haben sich dann alle zurückgezogen, als es deswegen Stress gab und mir wurde dann empfohlen, ich soll doch mal lieber zur Schulpsychologin gehen, also ne, so das, solche Schulerfahrungen hatte ich. Aber halt auch Lehrkräfte, die halt gemerkt haben, dass ich halt einfach private Struggles habe und die mich überhaupt nicht fallen gelassen haben, sondern die sich immer wieder für mich eingesetzt haben, die mir viele Chancen gegeben haben, mich aber auch zur Rechenschaft gezogen haben. Und ohne die hätte ich niemals mein Abi geschafft. Also niemals. Und ich bin irgendwie von einer Schülerin, die in der 7., 8., 9. Klasse jeweils fast durchgefallen ist, zu einer der besten AbiturientInnen in meinem Jahrgang geworden. Und das ist einfach denen zu verdanken. Und das war eher was, wo ich mir dachte, hey, das ist einfach so ein Privileg, dass ich solche guten Lehrkräfte hatte und das möchte ich zurückgeben. Und ich arbeite gern mit Kindern, also ich habe auch sehr viel jüngere Geschwister. Ich glaube, ich kann das auch ganz gut. Und ja, Bildung ist so ein bisschen so einfach so auch eine Leidenschaft für mich geworden, weil das halt eben mein Weg raus aus schwierigen Verhältnissen war. Ja, und das wollte ich einfach weitergeben.
War die Bildung, die dich aus diesen Verhältnissen rausgeholt hat, die Schulbildung oder war das etwas, wo du selbstständig dann gesagt hast, ich möchte mich irgendwie erweitern, ich möchte mich informieren, ich möchte wissen, was los ist?
Ich glaube sowohl als auch, aber ich würde sagen, die Grundlage dafür war für mich schon auch die Schulbildung. Okay, also allein schon, dass ich durch die Schule mit Dingen in Berührung gekommen bin, mit denen ich sonst nicht in Berührung gekommen wäre.
Also ich überlege gerade, wie das so ein bisschen bei mir war. Ich habe so rückblickend überlegt, dass ich es schade finde, dass ich so gewisse Sachen im Geschichtsunterricht so gut wie gar nicht erfahren habe. Ich fand es zum Beispiel sehr schade, das liegt aber auch so ein bisschen daran, ne? Ich bin ja in Ost-Berlin zur Schule gegangen, zwar lange nach dem Fall der Mauer, aber trotzdem eben in der Schule, die früher Teil der DDR war. Und da fand ich zum Beispiel schade, dass wir zwar natürlich sehr viel über die DDR gesprochen haben, aber zum Beispiel gar nicht über so Sachen wie die RAF. Mhm. Das fand ich ein bisschen bedauerlich, weil darüber hätte ich gerne irgendwie in diesem Alter auch mehr erfahren. Mhm. Gab es bei dir irgendwas, wo du damals schon gemerkt hast, so irgendwie fehlt da was, da würde ich gerne weiter reingucken?
Du wirst vielleicht lachen, ich fand damals Geschichte todlangweilig. Ich habe es auch nicht gecheckt, warum ich jetzt lernen soll, warum irgendwie 1600 irgendwas ein König X gegen König Y gewonnen hat. Und
ja gut, also mich hat das auch alles erst ab dem 19. Jahrhundert interessiert, ehrlich gesagt.
Aber für mich war Geschichte irgendwie immer nur die Erzählung von wann welcher Mann einen anderen Mann quasi besiegt hat oder irgendwie gegen den gekämpft hat. Und ich bin, glaube ich, erst in den letzten Jahren mit einer Geschichtsschreibung irgendwie oder mit einer Geschichtsanschauung in Berührung gekommen, die eigentlich Geschichte als ja, als gesellschaftliche Kämpfe versteht, ne? Die für uns eine Bedeutung haben, weil sie zeigt, wie emanzipatorische Kämpfe funktioniert haben und sowas. Und ich meine, emanzipatorische Kämpfe gab es ja auch schon vor 100 Jahren so, ne? Oder vor 200 Jahren. Und das sind nicht immer nur irgendwelche Machthaber X kämpft gegen Machthaber Y und die normale allgemeine Bevölkerung hat damit nichts zu tun, sondern halt eben so, ne, sich da die Geschichte von unten anguckt. Ich glaube, ich hatte eine Geografielehrerin, die hat uns irgendwie mal einen Film gezeigt, da ging es um die Lebensmittelindustrie und wie dort Menschen ausgebeutet werden, aber was auch mit den Lebensmitteln selbst passiert. Und das fand ich zum einen sehr gruselig, also irgendwie, ich glaube, es ging um, wie Tomaten gespritzt werden oder so und wie giftig das dann ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr so genau. Aber das fand ich einfach mega spannend irgendwie und ich glaube, im Zuge dessen habe ich mich auch vielleicht ein bisschen mehr mit Ökologie auseinandergesetzt, wobei ich so zum Klimathema eigentlich vor allem dadurch gekommen bin, dass Klima eine Hauptfluchtursache für Menschen ist. Das merken wir hier in Deutschland nicht so, weil die meisten Klimaflüchtende nicht nach Deutschland kommen und das auch von der Genfer Geflüchtetenkonvention auch nicht anerkannt ist. Aber es ist einer der Hauptgründe, warum Menschen fliehen.
Und das wird auch noch mehr werden. Und früher oder später ist das auch was, wo wir dann wieder eine Verantwortung haben werden. Das ist aber, ja, das ist sowieso interessant. Bildung im Bereich gerade, was das Thema Klimawandel angeht, das scheint ja auch ein Thema zu sein, wo viele Erwachsene ein gewisses Abstraktionsproblem haben. Ich habe mich vor einer Weile zum Beispiel mit Marc Benecke unterhalten, hier im Podcast. Und da war auch so ein bisschen die Frage im Raum, ist das deshalb für viele Leute so ein merkwürdiges Thema, weil sie einfach noch nicht klar und deutlich sehen, was da passiert? Dann sind halt irgendwie mal mehr oder weniger Insekten, dann ist es halt mal irgendwie 35 Grad und nicht nur 29. Aber dass so dieser große Punkt, dass sich von heute auf morgen alles ändert, dass der fehlt und dadurch den Leuten wirklich der Eindruck verloren geht?
Ich glaube, es ist halt eine Mischung aus, wie es vermittelt wird und auch wie es quasi medial aufgegriffen wird. Ne? Also gerade haben wir immense Waldbrände in Kroatien. Die werden dann nicht unbedingt mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht. Oder auch, ich weiß nicht, Benedikt Beuern, das ist so ein Dorf in der Nähe von Murnau, da hat es vor 2 Jahren, glaube ich, sämtliche Dächer abgedeckt bei einem Sturm. Also da ist richtig viel kaputt gegangen. Und auch das wird dann nicht in Zusammenhang gebracht. Also dass sozusagen diese Ereignisse, die passieren, nicht öfters in den Zusammenhang gebracht werden und da auch quasi erklärt wird, was passiert da eigentlich und warum ist es einfach eine physikalische Notwendigkeit, dass bei mehr CO2 solche Dinge mehr passieren. Ich habe das Gefühl, das wird irgendwie entweder oft vorausgesetzt oder halt irgendwie so als, ja, kannst du dir ja selber denken, irgendwie stehen gelassen. Und die Art und Weise, wie, finde ich, Klimawandelbildung funktioniert, ist halt auch oft sehr so auf dieses, ja, irgendwann in 100 Jahren oder so wird es mal wärmer, wenn du deinen Plastikbecher nicht richtig trennst. Und das ist halt einfach auch falsch. Also, ne, Klimawandel passiert jetzt schon, sind vor allem im globalen Süden Menschen massivst betroffen, aber da uns in Deutschland diese Menschen oft nicht so sehr interessieren, ist das halt auch kein Thema. Und diese du bist schuld, weil du nicht richtig da Müll trennst oder zu viel Fleisch isst und so weiter, ist halt schon auch ein Narrativ der Herrschenden. Also klar, es schadet nicht, wenn man Müll trennt und das ist auch nicht schlecht, wenn man vegan lebt und so. Aber das ist halt nicht die große Stellschraube. Also die große Stellschraube, das sind ja die Konzerne, die etwas auf eine gewisse Weise produzieren. Also warum können wir nicht als Gesellschaft irgendwie entscheiden, dass wir mehr Trambahnen wollen statt SUV-Produktion? Ja. Können wir halt nicht.
Ja, oder warum reißen wir Dörfer ab, um da Braunkohlebau zu betreiben, wenn wir wissen, dass, also so schon allein das Prinzip, wenn wir wissen, das ist ein nicht erneuerbarer Rohstoff. Braunkohle ist irgendwann alle, so über kurz oder lang. Und wir wissen, dass es Rohstoffe gibt, die sind über kurz oder lang nicht alle. Wind ist nicht irgendwann vorbei. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Dann haben wir Bundeskanzler, die im Wahlkampf eben sagen, Windräder sind hässlich. Ich habe jetzt bisher keinen Braunkohletagebau.
Braunkohle-Ladeding sind so hübsch.
Ja, meine Güte, diese wunderschönen Ölkraftwerke überall, sie sind Augenweiden. Und dann werden immer so Dokumentationen gedreht, wo sich Leute, die auf dem Land wohnen, ja vielleicht auch zu Recht darüber beschweren, dass jetzt ein Windrad ganz in der Nähe steht und das ist so wahnsinnig laut.
Und die Vögel.
Ja, das mit den Vögeln ist ja nochmal Quatsch. Aber so, ich kann es prinzipiell verstehen, dass man nicht daneben wohnen möchte. Aber mit einem Tod stirbst du halt immer. Also wenn du Strom willst, musst du halt irgendwo herkommen. Ich will nicht neben einem
Kohlewerk wohnen.
Ja, oder neben einem Atomkraftwerk. Ein Wort, das mir jetzt die ganze Zeit, während wir so ein bisschen miteinander gesprochen haben, durch den Kopf geschwebt ist, sowohl als du über deine Schulerfahrung gesprochen hast, als auch über zum Beispiel diese Gefährderansprache, war das Wort Autorität. Mhm. Welches Verhältnis hast du zu Autorität? Gerade auch eben mit dem Wunsch, ich will Lehrerin werden. Was bedeutet Autorität für dich? Als Marxistin.
Das ist eine gute Frage, die ich jetzt auch gar nicht so ad hoc, glaube ich, so easy beantworten kann. Also ich glaube, ich habe auf jeden Fall eine gewisse Skepsis gegenüber Autorität. Und ich, wenn aber jetzt sozusagen von Autorität von Lehrkräften gesprochen wird, dann verstehe ich das nicht als etwas, was kommt durch besonders irgendwie streng und unterdrückerisch sein, sondern durch Respekt. Also im Pädagogischen würde ich immer sagen, Autorität erwächst aus Respekt und Respekt erwächst aus Beziehung. Und Beziehungsaufbau ist eigentlich die Arbeit, die wir leisten müssen. Was nicht heißt, dass man nicht auch mal streng sein muss. Was Autorität im politischen Sinne oder vielleicht auch im strukturellen Sinne, ja, da bin ich auf jeden Fall skeptisch gegenüber, weil Autorität kann missbraucht werden. Autorität kann aber ja auch zum Beispiel sein, dass jemand eine Qualifizierung für etwas hat oder dass jemand eine Autorität demokratisch zugesprochen wird. Das heißt aber auch, dass diese Person sich dann auch quasi davor verantworten muss und auch zur Rechenschaft gezogen wird. Finde ich, glaube ich, in Ordnung, wenn das auch passiert. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, es darf überhaupt keine Hierarchien geben. Ich glaube, es ist gut, wenn man hierarchiearm arbeiten kann. Aber ich finde, das darf es schon geben, solange die halt demokratisch begründet sind und auch eben wieder abgesetzt werden können, wenn sie missbraucht werden.
Und halt auch auf Respekt und Vertrauen beruhen.
Ja.
Und eben im Zweifelsfall, wenn dieser Respekt und dieses Vertrauen verloren geht, eben auch gehen.
Ja.
In Bezug auf das Lehrerdasein finde ich das ja ein sehr interessantes Thema, weil man ist ja auf der einen Seite natürlich dazu da, das hast du ja auch gesagt, Kinder zu mündigen Erwachsenen zu erziehen. Auf der anderen Seite ist aber natürlich auch die Idee, macht das einfach mal, wie ihr wollt. Wie balanciert man das aus? Also so
quasi den Kindern die Freiheit zu geben, sich selbst zu entscheiden, was sie lernen wollen? Oder was meinst du mit, macht, wie ihr wollt?
Na, im Sinne von, also so, es geht ja dann noch darum, trotz allem, ne, geht es ja darum, die Kinder gehen ja zur Schule nicht nur um gewisses Basiswissen zu erlangen, sondern auch eine soziale Intelligenz mitzuentwickeln oder diese soziale Intelligenz durch eine Hand geführt gestärkt zu bekommen. Im Sinne von, hau den nicht, im Sinne von, wenn du nett zu anderen Leuten bist, sind sie wahrscheinlich auch nett zu dir und so weiter und so fort.
Ja.
Und
Das steht im Kontrast zu mündige BürgerInnen, finde ich nicht.
Überhaupt nicht. Das ist gar nicht der Punkt, sondern es geht dann halt auch da wieder um die Frage, auch das hat ja mit Autorität zu tun. Wie vermittelt man das, ohne autoritär zu werden?
Also klar, manchmal muss man halt auch streng sein, weil
ist Autorität und Strenge das Gleiche?
Nee, genau, aber ich glaube, es gehört da schon auch teilweise dazu. Also ich finde aber, streng sein kann auch heißen, dass man verlässlich ist. Ne? Also wenn man als Gruppe, und eine Klasse ist eine Gruppe, Regeln aufstellt miteinander, dann ist ja der Grund, dass man diese Regeln aufgestellt hat, dass das Zusammenarbeiten, das Zusammenleben miteinander gut ist und dass sich alle sicher fühlen können. Und wenn man diese Regeln sozusagen dann auch einfordert, das würde ich sagen, ist Strenge, dann heißt das auch, dass man verlässlich ist und dass man Kindern auch die Sicherheit gibt, vor allem Kinder, die sich unsicherer fühlen, die Sicherheit gibt, dass sie sich darauf verlassen können. Und ja, wie vermittelt man das? Also was heißt autoritär? Ich glaube, viele Kinder und Jugendliche haben einfach an vielen Dingen Selbstinteresse. Das ist ja auch so ein bisschen das Montessori-Konzept zum Beispiel, dass man eben Kindern beibringt, eigentlich Dinge selbst zu tun, Dinge selbst herauszufinden, ihnen die Freiheit gibt, selbst zu wählen, was sie machen wollen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte Mathe wahrscheinlich nie gewählt. Also es ist schon auch manchmal gut, wenn man zu seinem eigenen Glück ein bisschen gezwungen wird. Weil sonst könnte ich halt jetzt, keine Ahnung, meine Steuererklärung nicht machen oder so. Ja, letztendlich ist da ja schon ganz, ganz viel bei Kindern und Jugendlichen da. Und das halt irgendwie ihnen den Raum zu geben, das weiterzuentwickeln und zu entfalten, ist, glaube ich, einfach auch die Aufgabe.
Wie steht's denn um das Schulsystem insgesamt? Also mein Gefühl, und da habe ich zum Beispiel auch mit Udo Nymann hier im Podcast mal drüber gesprochen, ist, dass das Schulsystem, wie es im Moment dasteht, so ein bisschen auch einfach darauf ausgerichtet ist, gar nicht unbedingt zu sagen, die Kinder müssen am Ende als mündige Bürger rauskommen, sondern die Kinder müssen als Bürger rauskommen, die im System funktionieren. Ja. Die also ihre Arbeit leisten, um den Fiskus zu nutzen und eben integriert sind in ein System, das an vielen Stellen auf ihre Unterdrückung hinausläuft.
Voll. Also es gibt auch Jochen Kautz, der schreibt von wahre Bildung. Also der sagt, Bildung wird immer mehr zur Ware und auch, dass quasi Bildung eigentlich immer mehr dem kapitalistischen System dient. Und ich meine, jedes Bildungssystem innerhalb eines gewissen Systems ist natürlich auf dessen Erhaltung auch ausgerichtet, ne? Und das haben wir natürlich hier auch. Also so Sachen wie, dass irgendwie Mathe, Naturwissenschaften und Sprache sozusagen, diese Kompetenzen, also mittlerweile steht der Kompetenzbegriff ganz im Zentrum und überhaupt. Also da geht es nur darum, dass sozusagen Kinder und Jugendliche irgendwelche Werkzeuge erlernen, um dann diese Werkzeuge anwenden zu können, um zu funktionieren. Und gar nicht, zu welchem Zweck sie diese Werkzeuge sozusagen anwenden. Also das tritt alles immer weiter zurück und das ist auf jeden Fall ein Problem. Und dann haben wir natürlich auch ein Problem, dass wir immer mehr Burnout unter Lehrkräften haben, dass wir immer mehr psychosomatische Symptome bei Kindern und Jugendlichen haben, dass Lehrkräfte sich eigentlich in der Schule nur noch wie in einem Hamsterrad fühlen und gar nicht mehr irgendwie auf die, also so das Gefühl haben, sie können selbst noch irgendwie was mitentwickeln. Dass mit PISA und so weiter immer dieser wahnsinnige Druck entsteht, irgendwie gute Ergebnisse zu erzielen, aber PISA gar nicht abdeckt, wie glücklich, zufrieden, wie psychisch gesund sind eigentlich die Kinder und Jugendliche, also beziehungsweise Jugendliche bei PISA. Also all das sind auf jeden Fall riesengroße Probleme und wir haben natürlich auch in Deutschland ein Schulsystem, das soziale Ungleichheiten wahnsinnig reproduziert. Also du kannst eigentlich anhand von Mittelschule, Realschule und Gymnasium wirklich so drei soziale Strata sozusagen abbilden, die sich nicht wesentlich verändern.
Ja, das ist sowieso interessant, ne? Also der Kapitalismus wird von allen Leuten so hochgehalten, aber eines der zentralen Punkte ist ja das Aufstiegsversprechen, was ja schon seit Jahren ein Quatsch ist. Also es erlebst du nicht mehr, dass du also mit sehr viel Glück und wahrscheinlich auch mit nicht ganz lauteren Mitteln kann dir vielleicht nochmal der Aufstieg gelingen, aber es ist ausgesprochen unwahrscheinlich. Du warst ja auch in Montreal eine Zeit lang und ich weiß nicht, hast du auch irgendwie Bildungserfahrung in Montreal gesammelt oder das kanadische Schulsystem mal erlebt?
Nee, leider nicht. Ich habe da nur gearbeitet.
Also ich habe das erlebt. Ich habe da einmal, haben wir irgendwie einen Tag lang ein College besucht. Ich war aber eben auch auf einer Highschool dort. Mhm. Und was ich da großartig fand, war, dass der Unterricht ganz, ganz praktisch veranlagt war. Erstmal war es so, du hattest pro Semester 4 Fächer. Mhm. Die hattest du jeden Tag. Die Reihenfolge wechselte, in der du sie hattest, aber du hattest prinzipiell diese 4 Fächer, und zwar nur diese 4 Fächer, und die dann aber jeden Tag. Und wenn du Musikunterricht hattest, dann war erste Stunde Musikunterricht, da ist ein Raum mit Instrumenten, geh rein, nimm ein Instrument, das spielst du jetzt das ganze Semester lang. Biologieunterricht war, wir sezieren. Ich hatte das Unterrichtsfach Kochen. Ist das ein Defizit, was wir zum Beispiel in Deutschland auch haben? Also gerade wenn wir darüber sprechen, die Menschen sollen aufs Leben vorbereitet werden. Du hast gerade den Begriff Steuererklärung eingebracht. Die lernt man nicht in der Schule, wie das funktioniert. Nee.
Und das ist auch erstmal ein richtiger Pain, wenn man das nicht kann. Ja, also auf jeden Fall, klar. Und also es wird halt vor allem, ne, auch am Gymnasium total vorausgesetzt, dass du das zu Hause alles erlernst und dass dass du quasi ein gutes Elternhaus hast, das dir alles mitgibt, was du brauchst. Und das schafft halt auch wieder Ungerechtigkeit, weil ja, manche haben es, manche haben es nicht.
Das ist sowieso ein interessantes Thema. Teilweise ist man ja als Lehrkraft auch so ein bisschen in der Verantwortung, mit Schülern umzugehen, die aus sehr problematischen Familienhintergründen, Elternhäusern oder irgendwie Aufsichtszusammenhängen kommen. Und der Umgang damit. Du hast Schulpsychologie ja auch mit studiert. Und ich weiß nicht, inwiefern ihr da über die Entwicklung jetzt gesprochen habt in den letzten Jahren, gerade was jetzt so das Thema Corona anging und so weiter. Wie ist da der Stand? Wie kann man damit als Lehrer überhaupt auf diese Weise zurechtkommen auf Dauer, wenn man jetzt eine Klasse hat von 30 Schülern, für die man alle irgendwie da sein muss?
Ja, also so psychosoziales Personal gibt es ja eh wenig. Es wird zwar ein bisschen ausgebaut, aber es ist eigentlich viel zu wenig für die Probleme, die Kinder eben durch ihr Umfeld mitbringen. Und dazu würde ich aber auch das größere Umfeld zählen, nämlich diese Aussichtslosigkeit, die die Jugend mittlerweile hat. Also ne, dieses Aufstiegsversprechen, das irgendwie vielleicht die Boomer noch hatten, das gilt halt für uns nicht mehr und für Menschen, die noch jünger als ich sind, erst recht nicht. Also die wissen, glaube ich, ganz oft auch gar nicht, für was sie das eigentlich lernen sollen, weil also irgendwie Klimakrise oder Krieg, ich weiß nicht, was zuerst kommt, was alles zerstören wird, so ungefähr. Und auch, also Jobaussichten sind jetzt auch nicht mehr so toll.
Rente.
Ja, Sozialsystem am Arsch. Also, oh, ich glaube, so darf ich nicht mehr reden, sonst wird mir ein schlechter Charakter attestiert. Das sind alles Themen, die Kinder und Jugendliche mitbringen und die einfach in diesem normalen Schulbetrieb, der irgendwie immer schneller und immer schneller wird, überhaupt keinen Platz haben. Und auch Lehrkräfte sind darauf nicht vorbereitet. Also wenn ich jetzt so vergleiche, ich habe zum Beispiel in Schulpsychologie habe ich gelernt, wie man mit Mobbing umgeht. In meinem Lehramtsstudium und dadurch in meinem Pädagogikstudium nicht. Das heißt, die allermeisten Lehrkräfte haben überhaupt keine Ahnung, wie Mobbing funktioniert, was man da machen kann. Und es ist ein allgegenwärtiges Thema an den Schulen.
Ich glaube, dass das auch für Lehrer ein schwieriges Thema ist, wie man damit Absolut. Umgeht, weil man ja das Problem hat, dass wenn man als Lehrkraft da irgendwie versucht einzuschreiten, man im Zweifelsfall das Problem noch schlimmer macht.
Genau, also man kann sehr, sehr leicht sehr viel schlimmer machen und ja. Das sollte man aber dann halt auch wissen. Also und ich finde, ja. Das ist so ein Minimum, an was man im Studium lernen sollte.
Wie ist denn jetzt beispielsweise der Umgang mit Mobbing? Also ich weiß, dass ich das bei mir an der Schule immer mitbekommen habe, dass das für viele wahnsinnig kompliziert war, damit irgendwie einen Umgang zu finden. Weil man ist ja auch als das Mobbing-Opfer, das bringt dir ja überhaupt nichts, wenn ein Lehrer ein Machtwort für dich spricht. Im Gegenteil. Ja.
Also das kommt ein bisschen auf die Phase an. Es gibt so drei verschiedene Phasen und in der ersten Phase ist das eher noch ein sehr... Also ist das Mobbing noch nicht, hat sich das noch nicht gefestigt und es ist eher mal so ein bisschen Grenzen testen, mal schauen, bei wem es funktioniert. Und in der Phase kann man schon auch durch ein Machtwort durchaus was machen, weil es geht nämlich sozusagen darum, was ist die Klassennorm? Und wenn die Klasse die Norm hat, wir verhalten uns irgendwie fair und solidarisch miteinander, dann wird dieses Kind, das mobbt, sehr schnell merken, das funktioniert hier nicht, weil Mobbing-TäterInnen haben das Ziel, eine soziale Machtposition zu erlangen. Und das können sie aber nur, wenn sie sozusagen die Norm der Klasse verändern. Was man grundsätzlich immer versucht zu tun, ist eine stärkere Verteidigergruppe aufzubauen. Also es gibt sozusagen immer verschiedene Rollen beim Mobbing und Mobbing ist nie nur Mobbing-Opfer und Mobbing-Täter, sondern das ist eine Klassendynamik, eine Gruppendynamik und deswegen darf man das auch nicht als irgendwie Konflikt behandeln und man hat immer gewisse VerteidigerInnen, man hat Außenstehende, man hat Mobbing-Täter und man hat diejenigen, die den Mobbing-Tätern TäterInnen unterstützen.
Die Mitläufer.
Genau, und das gilt sozusagen so ein bisschen die Außenstehenden auch zu Verteidigern zu machen und den Verteidigern das zu geben, was sie brauchen, um gut verteidigen zu können.
Also funktioniert eine Klasse auf eine gewisse Weise auch wie so ein Mini-Staat?
Ja, könnte man so sagen.
Da gibt es dann es gibt das gemeinsame Grundgesetz praktisch, diese Normen, die man einander aufstellt. Man sitzt da als Präsident oder als Königin oder als whatever, als Lehrer da irgendwie da vorne und muss dann halt irgendwie versuchen, die Aufständler so ein bisschen in Schach zu halten.
Ja, ich meine, wenn die ja gegen mich rebellieren, weil ich Mist baue, dann ist es ja auch voll in Ordnung. Aber das ist ja eigentlich
das nur muss man einhaken aber, auf Das ne muss man aber als Königin auch mal einsehen erstmal.
Das, ne? Das muss ist man das als Königin vertragen.
Wie ist das denn im Lehramtsstudium gerade eben in diesem Bereich Selbstkritik? Ist das was, womit man auch im Umgang lernt? Also auch das Hinterfragen der eigenen Lehrmethoden? Weil ich kann mich erinnern, dass ich Lehrer hatte, die da sehr unfroh reagiert haben, wenn man ihre Arten und Weisen ein bisschen in Frage gestellt hat. Ich habe aber auch auf der anderen Seite Lehrer erlebt, die gesagt haben, so weißt du was, da habe ich vielleicht wirklich Unsinn gemacht, ich versuche mich zu bessern.
Ich glaube, das ist viel eine Generationenfrage, ehrlich gesagt, weil ich glaube schon, dass sich so das Bild von Autorität eben verändert. Ich würde sagen, früher war das halt wirklich so, Autorität heißt, mir darf niemand widersprechen und ich herrsche hier und ich herrsche notfalls auch mit verbaler Gewalt oder psychischer Gewalt, während jetzt mittlerweile das schon, glaube ich, für viele angehende Lehrkräfte vor allem auch eher eine Sache ist von wirklich Beziehung und Respekt und irgendwie Regeln. Ich glaube, man braucht als Lehrkraft schon eine sehr gefestigte Persönlichkeit, damit es einem eben nicht so trifft, wenn SchülerInnen einmal auch nicht mögen oder mal was blöd finden, weil einfach Kinder und Jugendliche oft eine Ehrlichkeit haben, die sehr, 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 sehr direkt ist und überhaupt nicht durch die Blume. Und ich finde, das ist was, was man total schätzen kann. Also ich mag das sehr gerne, aber es kann einen natürlich auch ganz schön erwischen. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass man in seiner Persönlichkeit als Mensch, aber auch als Lehrerpersönlichkeit irgendwie auch gefestigt ist, um dann auch quasi Abstand von sich nehmen zu können, sich das anzugucken, ja, ist da was dran oder das lasse ich jetzt einfach an mir vorbeiziehen oder steckt da noch was anderes dahinter oder wie auch immer. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man nicht will, dass alle einen mögen, weil, also ich mag auch nicht alle, ne? Ich mag auch nicht alle Erwachsenen und das ist halt so, dass man mit manchen ein bisschen mehr Sympathien hat als auch mit anderen. Man muss sich gegenseitig fair und respektvoll behandeln. Aber ich glaube, Lehrkräfte, die von allen gemocht werden, die gehen früher oder später halt einfach unter auch.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass ich rückblickend teilweise so das Gefühl hatte, dass ich nicht bei den Lehrern am meisten gelernt habe, die ich am nettesten fand, sondern dass ich bei denen am meisten gelernt habe, die eine Strenge hatten, aber eben eine faire Strenge. Ja. Und die vor allem aber brannten für ihren Stoff. Kommen wir nochmal zurück zu diesen politischen Themen. Da habe ich zwei Fragen. Wie politisch ist denn Bildung an sich? Also, welche Rolle spielt zum Beispiel, wenn wir über Geschichtssachverhalte sprechen? Da kannst du natürlich nicht den Kindern irgendwie sagen, so, ja, bei den Nazis, da muss man erstmal gucken, wie war das denn überhaupt so? Sondern da gibt es ja schon was, wo wir uns gemeinsam einigen können, dass man da Kindern durchaus sagen kann, liebe Freunde, das war scheiße.
Ja. Naja, also ich meine, Basis ist ja sozusagen eigentlich das Grundgesetz. Und das Grundgesetz schreibt ja die Menschenwürde vor und von der muss man eigentlich ausgehen. Und natürlich ist das politisch gesetzt, ne, dass irgendwie die Menschenwürde irgendwie so die Basis ist, die irgendwie anerkannt werden soll. Und ich glaube, das ist aber auch gut so. Also damit habe ich überhaupt keinen Widerspruch. Und ich bin jetzt keine Geschichtslehrerin, deswegen weiß ich nicht genau, wie Geschichtsdidaktik funktioniert. Aber also grundsätzlich ist es so, dass man als Lehrkraft schon eine Haltung und eine Meinung haben darf. Man muss sie halt klar als solches kennzeichnen und es ist wichtig, eben dann auch andere Positionen sichtbar zu machen und eben die SchülerInnen selbst abwägen zu lassen, was so ihr Standpunkt ist. Jetzt gibt's aber auch quasi verschiedene Werte, auf die sich die KultusministerInnenkonferenz auch geeinigt hat, also sowas wie Nachhaltigkeit, was ja erstmal ein sehr schwammiger Begriff auch ist, Artenvielfalt, Frieden, ne, Demokratie. Und das sind eben Sachen, die man, glaube ich, auch in einer Aushandlung auch mit den SchülerInnen irgendwie behandeln kann. Dann gibt's natürlich die Wertevermittlung. Also ne, wenn dich jemand beleidigt, dann hau ihm nicht gleich eine rein, sondern versuch das irgendwie erstmal zu klären und auch deine Grenzen klar zu machen. Und da sind einige Sachen vorgegeben, die ich auch total richtig finde. Und gleichzeitig hat man dann aber auch so eine Ebene, die ich so als Hegemonie-Ebene mal irgendwie bezeichnen würde, die so mitschwingt und die eben nicht explizit gemacht ist. Ne? Also so Sachen wie, dass man irgendwie im Schulsystem immer wieder hört, streng dich an, dann kannst du was werden. Oder wenn der schlecht war, dann war er halt faul oder dann ist er halt dumm. Und das sind die einzigen zwei Erklärungen, die es sozusagen für schlechte Noten gibt. Es gibt für schlechte Noten nicht die die Erklärung, dieser Mensch leidet unter Rassismus und kann sich nicht konzentrieren, zum Beispiel. Und das ist halt schon, also ne, dieses Leistungsprinzip, das da dahinter steckt, ist natürlich eins, das total gut mit der kapitalistischen Ideologie einhergeht. Mhm. Und da würde ich sagen, ja, da ist auch Bildung auch politisch, aber auf eine Art und Weise, die schwieriger zu greifen ist.
Ich habe das auch erlebt, dass ich irgendwie Mitschüler hatte, von denen ich wusste, so neben denen ich dann irgendwie saß und mit denen ich dann immer so in Gruppenarbeiten irgendwie zusammen zu tun hatte, die unfassbar intelligent waren. Aber sobald die irgendwie mal vor die Klasse gestellt wurden, kriegten die keinen Ton raus.
Ja.
Und da war dann eben auch so eine gewisse Unbeholfenheit im Umgang damit. Also man kann natürlich dann als Lehrer sagen, du pass auf, das ist nicht dein Ding, setz dich wieder hin, alles okay. Vielleicht schreibst du mir das auf, dann wird das wahrscheinlich anders aussehen. So. Aber die andere Frage, die ich dir stellen wollte, und dann kommen wir da nochmal auf einen Aspekt zu dem Thema. Bildung ist ja Ländersache, heißt es immer. Bildung ist die Sache von Landespolitik.
Ja.
Also auch da kann sich das ja sehr ändern, je nachdem, wer gerade diese Landespolitik anführt.
Ja, Bayern ist schon sehr konstant in der Regierungsform.
Ja, oder ja. Führung. Ist das ein gangbares System? Bräuchte das eine bundesweite Vereinheitlichung? Oder ist das vielleicht sogar was, wo man irgendwie was schaffen müsste, was außerpolitisch funktioniert, um die Bildung zu regulieren?
Außerpolitisch, das ist ein spannendes Wort. Also ich glaube, es wäre schon gut, wenn es ein Bundesthema wäre, ehrlich gesagt, und nicht alle Bundesländer ihr eigenes Süppchen kochen, weil das auch einfach nicht fair ist, wenn unterschiedliche Anforderungen in unterschiedlichen Bundesländern an SchülerInnen
bestehen. Man hört dann immer, bla, ja, aber das bayerische Abitur gegen das Berliner Abitur.
Ja, genau. Tatsächlich gibt es gerade so einen Schulpreis und es gibt nur eine einzige bayerische Schule, die da in die Top 20 gekommen ist.
So viel zu dem Thema.
Weil zum einen hast du unterschiedliche strenge Anforderungen, was unfair ist, und auch unterschiedliche Qualifikationen ja auch ein bisschen, was auch unfair ist. Die Mobilität für Lehrkräfte ist dadurch schon auch ziemlich schlecht gegeben. Also wenn man als bayerische Lehrkraft in ein anderes Bundesland will, dann geht das schon, aber andersrum halt eher nicht so. Hashtag Bayern. und was heißt außerschulisch regeln? Also es gibt ja schon auch außerschulische Bildungsprojekte.
Also nicht außerschulisch, sondern außerpolitisch, sondern im Sinne von, wird nicht durch Gremien bestimmt, die von politischen Führungskräften besetzt sind, sondern, keine Ahnung, es gibt sowas wie ein Bürgerentscheid, ein Bürgerrat. Ein Bürgerratbildung, ein Expertenrat, whatever.
Gute Frage. Also, so wie es in den USA ist, dass es ja irgendwie so komische Privatschulen gibt, an denen man dann irgendwie Kreationismus lernt, finde ich jetzt eher nicht so gut. Und das würde ja auch wieder sozusagen, oder könnte zumindest, wenn es dezentral organisiert ist, schon auch dazu führen, dass es wieder wahnsinnig unterschiedliche Bildungssysteme gibt und auch Bildung verunwissenschaftlicht wird, fände ich super problematisch. Ich glaube, ich finde eine zentrale Regelung von Bildung schon an sich nicht schlecht. Und da kommen wir aber jetzt wieder zu dem großen Thema Kapitalismus. Also ich meine, ich bin Antikapitalistin vordergründig, weil ich eben Klimafragen wichtig finde. Aber natürlich hat es auch was mit Bildung zu tun. Also Bildung könnte ja auch anders organisiert werden, nach Bedürfnissen mehr, nach irgendwie ein bisschen mehr nach Interessen. Eine Bildung, die vielleicht auch sich selbst ein bisschen mehr kritisch hinterfragt und auch sagt, zu welchem Zweck ist sie da. Eine Bildung, die sozial gerechter gestaltet ist, die eigentlich quasi, also es gibt Wolfgang Klafki, ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist ein Pädagoge, der quasi so Bildungstheorie auch gemacht hat und der sagt quasi, dass Bildung auf Schlüsselprobleme ausgerichtet sein muss. Und es gibt sozusagen epochaltypische Schlüsselprobleme und die sollen von Bildung gelöst werden. Und dazu gehört die Friedensfrage, die Umweltfrage, die Geschlechtergleichberechtigung und noch ein paar andere. Und der sagt quasi, Bildung muss dazu führen, dass die Menschen, die eine Gesellschaft darstellen, und dazu gehören ja auch Kinder und Jugendliche und eben mit wachsendem Alter immer mehr, dass die sozusagen diese großen gesellschaftlichen Fragen lösen können. Und das sehe ich halt im Kapitalismus gar nicht. Also ich habe das Gefühl, im Kapitalismus geht es bei Bildung vor allem darum, Nachschub für unsere Konzerne zu schaffen, um eben quasi den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken.
Ja, du hast gerade auch schon das spannende Wort gesagt, Nachhaltigkeit mittlerweile so, oder hast gesagt, schwammiger Begriff, ja. Aber so wie sich jetzt mir bisher die Logik zum Beispiel der Landesregierung Bayern angehört hat, könnte man ja auch sagen, schon Nachhaltigkeit ist ja politisch, oder?
Klar.
Also,
gibt's aber dann kommt es natürlich auch immer drauf an, wie man das auslegt. Geht es bei Nachhaltigkeit jetzt wirklich nur darum, irgendwelchen Kindern, die irgendwie voll wenig Entscheidungsgewalt über die Haushaltsorganisation haben und die vielleicht auch aus einem benachteiligten Haushalt kommen, wo man sich diese Frage eh nicht stellen kann, zu sagen, sie sollen jetzt alle E-Autos fahren oder irgendwie nur noch Bio einkaufen.
Ja, gut, das stimmt. Ne? Und die andere Frage, die ich noch mir gerade aufgeschrieben hatte, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ne, diesen Begriff Nachhaltigkeit hast du erwähnt, der soll ja stattfinden in Bildung und eben Demokratiebildung. Wie bringt man Demokratie bei?
Also ich habe mich in Demokratiebildung nicht weitergebildet, deswegen kann ich da jetzt irgendwie nur was Schwammiges dazu sagen, aber Es ist natürlich nicht nur eine Sache von, okay, ich teile euch jetzt 10 Arbeitsblätter zum Thema Demokratie aus und dann wisst ihr, wie irgendwie das Parteiensystem und das Wahlsystem funktioniert, sondern da geht es ja auch darum, das wirklich erlebbar zu machen. Ne? Also können Kinder und Jugendliche mitentscheiden? Haben die in ihrer Klasse Mitentscheidung, wie Unterricht organisiert wird, wie irgendwie, weiß nicht, wie die Schultoiletten funktionieren. Also meine Schwester hat irgendwie so einen unerbittlichen Kampf mal gegen ihre Schule wegen Menstruationsbehältern geführt, die es nicht gab. Solche Geschichten, also das auch erlebbar zu machen, ne? Und auch quasi die Erfahrung zu machen, okay, ich bin jetzt gerade in der Minderheit und muss mit einer Mehrheitsmeinung klarkommen oder ich bin in einer Minderheit, die irgendwie immer die Minderheit ist. Was kann man denn da machen, dass ich vielleicht auch ein bisschen mehr Gehör bekomme? Also solche Sachen, die ja Teil der Schulpraxis einfach jede Woche sein kann oder auch tagtäglich.
Was war dein Lieblingsfach in der Schule?
Englisch.
Bei mir war es Ethik.
Ja, Ethik mochte ich auch sehr gerne. Darin habe ich dann Abi auch gemacht.
Genau, und du hast es studiert. Ja. Ich fand an diesem Ethikunterricht gerade eben das toll, dass das ein Debattenraum war. Ja. Also ich hatte da eine ganz tolle Lehrerin, wo wir teilweise wirklich ganze Doppelstunden damit verbracht haben, zu diskutieren. Und das fand ich irgendwie gut. Da wurde dann die Lehrerin zu so einer Art Moderatorin und die setzte sich dann hin und ihr typischer Satz nach jedem Wortbeitrag eines Schülers war, das lassen wir mal so stehen. Das fand ich aber irgendwie toll, das hat mir Spaß gemacht. Und das ist jetzt so das, was ich mir so unter Demokratie beibringen auch vorgestellt habe. Also eben auch eine Meinungsbildung zu Schulen, die auch im Diskurs funktioniert. Also, dass man eben auch sagen kann, so, okay, gut, ja, wir stellen hier was zur Debatte, daran können sich alle beteiligen, die können sich auch in einem gewissen Rahmen streiten, wo man als Lehrer oder Lehrerin moderiert. Das ist schon ganz interessant. Diese Ängste, die es da ja im Moment gibt, also dieses neue Ding von unsere Kinder werden infiltriert, kommt ja auch viel aus so einer, so einer Queerphobie heraus. Man liest das dann ganz oft zum Beispiel jetzt in den USA, ist das jetzt zum Beispiel ein Thema, dort besteht die Angst, man würde Kinder dazu motivieren, Entscheidungen über die eigene Identität zu treffen in einem Moment, wo sie noch gar nicht dazu in der Lage sind, diese Entscheidung wirklich zu treffen. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass man trotzdem vielleicht gut daran täte, denen zu sagen, liebe Kinder, gibt alles. Geht alles im Zweifelsfall. Wenn ihr euch da irgendwann mal Gedanken drüber macht, müsst ihr euch keine Angst machen, dass ihr geisteskrank seid. Ja. Das ist ja eigentlich so die Idee. Aber gleichsam kann man ja die Frage stellen, wie wahrscheinlich ist das überhaupt, dass wenn ein Kind zum Beispiel in der Schule lernt, okay, es gibt sowas wie eine Geschlechtsidentität, die unabhängig ist vom biologischen Geschlecht. Wie wahrscheinlich ist es denn dann, dass ein Kind, das natürlich auch durch die Pubertät geht und natürlich dann vielleicht auch Krisen mit der eigenen Identität hat, da sich damit in irgendeiner Form identifiziert und das dann später bereut? Oder ist das was, was man in Kauf nehmen muss, dass ein Kind was macht, was es später bereut?
Also ich meine, dass es Geschlechtsumwandlungen gibt, die auch mal bereut werden, das ist ja schon ein Ding, aber das ist jetzt auch irgendwie nicht ein riesengroßes Phänomen, so wie das da aufgepustet
wird. Man muss ja auch nicht gleich sein Geschlecht umwandeln lassen.
Voll. Und also ich meine, wer guckt denn nicht irgendwie in die eigene Jugend zurück und denkt sich, oh Gott, was war denn da meine Frisur oder mein Klamottenstil oder so? Das gehört doch auch einfach zur Identitätsfindung dazu, dass man Dinge ausprobiert. Also ich würde jetzt bei sowas Drastischem wie einer Geschlechtsumwandlung schon sagen, so lieber nochmal irgendwie ein halbes Jahr länger drüber nachdenken, keine Ahnung, dann läuft Philipp halt irgendwie 2 Jahre mit Nagellack rum und merkt danach, habe ich keinen Bock mehr oder so, ist doch egal. Also es ist einfach egal.
Was ist das Ideal einer Gesellschaft und wie kann man aus schulischer Perspektive darauf einwirken, aus deiner Ansicht?
Was ist das Ideal einer progressiven Gesellschaft?
Das Ideal einer Gesellschaft und inwiefern kann man da mit Bildung darauf einwirken? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, eine ideale Gesellschaft ist eine, in der diese Unterscheidungen nicht mehr existieren. Und wie bekommt man das hin? Vielleicht sogar in dem bestehenden System, ohne da jetzt den großen Umsturz zu wagen, das irgendwie in richtige Richtung zu schubsen, ohne sich der Manipulierbarkeit der Kinder zu ermächtigen.
Also Ich sehe es ehrlich gesagt nicht, dass es in diesem System wirklich komplett umsetzbar ist, weil der Kapitalismus ja eine Arbeitsteilung erfordert, in der man manche Leute ein bisschen mehr ausbeuten kann als andere. Und das passiert eben durch die Spaltung der Beschäftigten in irgendwie rassifizierte Menschen, in irgendwie Care-ArbeiterInnen, die am besten unbezahlt sind und so weiter. Also diese Spaltungsmechanismen sind eine Form von Herrschaft und sind auch eine Form von Ausbeutung oder Mechanismen, wie man Ausbeutung besser organisieren kann. Und solange diese materielle Grundlage für Spaltung und für unterschiedlich hierarchisierte Gesellschaftsgruppen quasi da ist, kann man, glaube ich, also nicht davon ausgehen, dass sich das dann ideologisch total ändern wird. Aber trotzdem kann man natürlich auch in der Schule eben über Diskriminierungsformen reden und auch, wie fühlt sich das für die Leute an, gute, positive Gegenbeispiele schaffen, irgendwie darauf achten, dass man bei Darbietungen, die jetzt auch mit dem Thema überhaupt nichts zu tun hat, trotzdem darauf schaut, dass die Bilder zum Beispiel irgendwie ausgeglichen sind, ne? Also, dass man da nicht nur irgendwie lauter reiche Kartoffelkinder drauf hat, sondern halt eine gesellschaftliche Mischung, so wie es halt in der Gesellschaft auch ist, und dass man Begegnungsräume schafft, dass man dass man das auch immer wieder thematisiert, auch quasi emanzipatorische Kämpfe anschaut, auch zum Beispiel, also was mich total antreibt, ist zum Beispiel, wenn ich in die Vergangenheit gucke und sehe, hey, ich darf nur wählen, weil Frauen sich da irgendwie jahrzehntelang auf die Straße gestellt haben und das einfach erkämpft haben für mich und eben auch quasi so ein bisschen so diese Dankbarkeit für die Dinge, die wir jetzt haben, aufgrund von Leuten, die eben gegen Diskriminierung, die gegen Unterdrückung gekämpft haben, auch quasi sichtbar zu machen und auch spürbar zu machen, weil ich glaube, dann kann man sich auch ein bisschen mehr damit identifizieren. Und da ist bei Kindern und Jugendlichen schon total viel da. Also, ne, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie diese Studie war, aber ich glaube, das war irgendwie sowas, dass Kinder mit 3 Jahren schon irgendwie lernen, anhand von Hautfarbe zu diskriminieren. Also so früh fängt das schon an quasi. Und deswegen ist es ein Thema, das auf jeden Fall da ist, dass alle irgendwie was angeht und da auch, ne, mit so Perspektivwechsel zu arbeiten, mit irgendwie so gezielten Irritationen auch, die eben zum Nachdenken bringen.
Eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist in dem Kontext, ich habe im Vornherein zu unserem Gespräch mal darüber nachgedacht, welche Bücher wurden so bei uns in der Schule gelesen? Und das war dann Goethe, Schiller, Fontane, jetzt mal so im Abitur. Nicht dabei war zum Beispiel eine Jane Austen oder eine, was weiß ich, eine Ingeborg Bachmann oder eine Mascha Kaleko. Also auch da interessanterweise eigentlich fast ausschließlich männliche Autoren. Hm. Und das liegt ja auch so ein bisschen natürlich daran, dass damals weibliche Literaten nicht so ernst genommen wurden.
Ja.
Wirklich darüber gesprochen wurde aber auch nicht.
Ja.
Das ist auch noch so ein Punkt, wo man vielleicht ein bisschen mit ansetzen könnte. Jetzt bist du gerade eben in dieser Situation, du hattest eigentlich ein Eilverfahren eingeleitet gegen dieses Berufsverbot. Da hat dann aber der Staat Bayern gesagt, sehe ich nicht ein. Das Verwaltungsgericht hat gesagt, sehe ich nicht ein. Eilt doch nicht, wir haben doch überhaupt keinen Lehrermangel in diesem Land, wir haben es ja, wir haben ja Zeit. Wie geht das jetzt weiter?
Also wir sind schon so ein bisschen damit davon ausgegangen, dass diese Eilklage abgewiesen wird und haben dadurch aber ja auch Informationen sammeln können, was so die Argumentation ist. Und gerade warten wir, glaube ich, seit mittlerweile 3 Monaten auf Akteneinsicht, weil wir eigentlich quasi unsere Begründung für die Klage, die bereits eingereicht ist, nur schreiben können, wenn wir auch Akteneinsicht haben. Also worauf basiert denn das alles? Warum glaubt der Verfassungsschutz dieses und jenes über mich zu meinen? Und ja, da lassen sie sich gerade richtig viel Zeit, was ja auch quasi nochmal bestätigt, dass das einfach mein Berufsweg nach hinten verschiebt alles. Genau, deswegen ist es gerade eigentlich verhältnismäßig ruhig.
Wie geht's dir damit?
Mittlerweile habe ich mich eigentlich, glaube ich, ganz gut eingerichtet. Also am Anfang waren 2 Sachen total wichtig. Das erste war, aus der Vereinzelung rauszukommen, weil ich mich wahnsinnig einsam damit gefühlt habe, weil es halt neuerdings fast niemanden trifft. Es gibt vereinzelte Berufsverbote, also Benjamin Ruß zum Beispiel an der TU München, der unter anderem als Demokratiefeind bezeichnet wurde, weil er die Demokratisierung von Betrieben möchte. Dann MBKS, der eine richtig blöde Situation an einer Demonstration mitgemacht hat, die ihm jetzt eben quasi sein Lehramt versaut. Dann gibt es halt auch die immer wieder mehr Entlassungen oder auch einen Rauswurf aus der Verbeamtung bei Melanie Schweizer zum Beispiel für pro-palästinensischen Aktivismus und da eben auch Entlassungen und so weiter. Es gibt den Gabriel Pruckdorfer, der, weil er Linksparteimitglied ist, nicht seinen Job verlängert bekommen hat. Also es gibt so vereinzelt schon Sachen, aber es ist jetzt nicht irgendwie so wie in den 70er Jahren, ne? Also bei dem radikalen Erlass, wo auf einmal Hunderte betroffen waren. Und mir war es super wichtig, eben nicht so vereinzelt zu sein. Und ich habe dann erstmal mit den ehemaligen BerufsverbotlerInnen quasi telefoniert und die waren super hilfreich. Das war wirklich auch, also so süß wirklich. Ich habe auch 2 dicke Bücher von denen geschickt bekommen, die ich noch nicht gelesen habe, um ein bisschen mehr Berufsverbotsexpertin zu werden. Das wird nämlich jetzt von mir so ein bisschen verlangt und ich bin es halt nicht. Das war ein wichtiges Ding und das andere war halt auch, meine Existenz abzusichern. Also ich hatte während meinem Studium ein Stipendium, aber das letzte halbe Jahr nicht mehr und war total darauf angewiesen, dass es eigentlich im Februar weitergeht und dann ging es halt nicht weiter. Und mein Kindergarten hat zum Glück gleich meinen Vertrag verlängert, aber ich muss halt noch einen Zweitjob finden und das habe ich jetzt auch und mit dem bin ich auch zufrieden soweit. Und das ist schon mal irgendwie total erleichternd. Ich habe am Anfang irgendwie total funktioniert und mich so um Gewerkschaft, Soli-Kreis, irgendwie Anwältin und sowas halt gekümmert. Und dann so nach einer Woche ungefähr kam schon so ein Breakdown. Also da ging es mir dann auch so 1 bis 1,5 Wochen wirklich dreckig, weil ich habe halt jetzt 7 Jahre studiert und bin jetzt so an die Wand gefahren irgendwie. Und genau, also da ging es mir wirklich dreckig und es ist eine Achterbahn der Gefühle. Also, ne, wenn ich dann so Sachen lese wie dieser der halt jetzt irgendwie sein Ref machen kann und das ist gar kein Problem für den Freistaat, dann macht mich das wahnsinnig sauer und gleichzeitig auch ein bisschen zynisch, muss ich sagen. Und manchmal kann ich mich irgendwie über die schlechte Argumentation auch amüsieren. Also in dem ersten Brief standen irgendwelche Sachen drin, die offensichtlich aus der Bild-Zeitung abgeschrieben waren und halt einfach nicht gestimmt haben. Also wie schlecht auch dieses Ministerium arbeitet, das für Bildung verantwortlich ist. Dann manchmal, jetzt gerade geht's so ein bisschen, aber also ich war zwischendurch auch wahnsinnig traurig über halt so das Leben, das ich halt verloren habe, ne? Also es ist ein ganzer Lebensentwurf, der halt einfach weg ist. Und gleichzeitig ist da aber auch so wahnsinnig viel Dankbarkeit für all die Leute, die mich unterstützen. Also es haben irgendwie, ich weiß gerade gar nicht, was der aktuelle Stand ist, aber es haben über 8000 Leute die Soli-Erklärung auf lasslisalernen.de unterschrieben. Es haben super viele Leute gespendet. Es haben sich über 230 Gruppen oder so unter diesen Soli-Aufruf auch gestellt. Also ich erfahre auch wahnsinnig viel Unterstützung. Und das ist auch das, was mir den Rücken stärkt, auch quasi weiterzumachen und halt nicht einzuknicken und zu sagen, nein, ich bin ja gar nicht Marxistin und das habe ich ja alles nicht gemeint und das ist ein Jugendfehler, sondern zu sagen, was der Staat da mit mir macht, ist eigentlich ein Skandal, ist eine ganz große Sauerei und Kapitalismus ist nicht Demokratie und wenn sie das nicht auseinanderhalten können, dann haben sie halt vielleicht eher selber ein Problem.
Das ist völlig richtig. Wenn du dann nicht sagst, ich bin doch keine Marxistin, was sagst du dann stattdessen? Ja, ich bin Marxistin, aber ich bin vor allem Lehrerin.
Ja, ich bin Marxistin, Punkt. Daran ist nichts falsch.
Okay, ja, das ist gut. Was machst du denn, wenn jetzt auch in diesem Verfahren es dann am Ende heißt, nö, sehen wir nicht, machen wir nicht?
Das, was ich jetzt auch mache, weiter politisch organisieren und arbeiten.
Alles klar, das ist doch auch immerhin was. Und damit kann man ja vielleicht auch Einfluss auf eine junge Generation ausüben, der vielleicht gar nicht mal unbedingt negativ ist. Ich stelle dir eine letzte Frage und dann sind wir durch für heute. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine Offenheit. Wir haben viele verschiedene Aspekte gestreift und die letzte Frage ist bei mir immer eine, die erstmal allen gestellt wird und die aber, finde ich, auch diese Themen ganz gut rafft, die wir alle so angerissen haben. Wie werden wir eine gute Gesellschaft?
indem wir uns alle politisch organisieren und zwar kontinuierlich, nicht einfach einmal im Jahr Lichterkette schwenken, auf einer Demo gehen, sondern wirklich auch sich kontinuierlich organisieren, wo einbringen und damit auch wirklich was verändern.
Vielen Dank, Lisa Pöttinger.
Danke dir.
Das war Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz. Neue Folgen immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören.